Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ein knappes halbes Jahr hat der Bau von Deutschlands erstem LNG-Terminal gedauert. Das ist erstaunlich schnell, liegt aber auch daran, dass die Verfahren durch die Politik extrem beschleunigt wurden. Es fand zum Beispiel keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt, was Umweltschützer natürlich auf die Barrikaden gebracht hat. Heute wurde dieses erste Terminal feierlich eröffnet und schon in einigen Wochen könnten dort wohl die ersten Tanker anlegen. Gleichzeitig paradoxe Situation: Die Gasspeicher in Europa sind gut gefüllt, in Deutschland, das wurde heute bekannt, liegt der Füllstand sogar leicht über 100%. Und jetzt fahren vor Europa LNG-Tankerschiffe im Kreis, ohne das flüssige Gas abzuladen. Über all das habe ich vor der Sendung mit Malte Küper gesprochen. Er ist Energieexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Rolle dieses LNG-Terminal für die Energiesicherheit in diesem und im nächsten Winter spielt.
Ja, wir haben ja die letzten Monate schon gesehen, dass der große Hoffnungsträger, vom russischen Gas wegzukommen, eigentlich das Flüssiggas ist. Und Deutschland hat ja bis heute kein eigenes Terminal gehabt. Trotzdem konnten wir über Nachbarländer wie beispielsweise Belgien oder die Niederlande Flüssiggas importieren. Und jetzt dieses erste von bislang ja auch insgesamt 6 geplanten schwimmenden Flüssiggasterminals jetzt in Betrieb zu nehmen in Wilhelmshaven, das wird uns natürlich sehr helfen. Trotzdem, in Anbetracht der Mengen, die wir bis Anfang des Jahres noch aus Russland bezogen wurden, ist nur ein kleiner Teil, trotzdem ein wirklich wichtiger Schritt. Und wenn man sieht, wie schnell es gegangen ist, muss man sagen, es war wirklich jetzt eine Tesla-Geschwindigkeit, wie Robert Habeck es ja mal genannt hat.
Jetzt wissen wir gleichzeitig, in Deutschland sind die Gasspeicher aktuell voll. Es wurde jetzt auch noch nicht so viel geheizt und in anderen europäischen Ländern, da sieht es ähnlich aus. Also aktuell hat Europa doch für weiteres Flüssiggas im Grunde kaum Verwendung, oder? War man da vielleicht auch ein bisschen voreilig oder überambitioniert beim Gashamstern, sage ich mal?
Ja, ich verstehe natürlich, dass es für manche jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht auch ein bisschen irritierendes Blick ist. Wir haben zu sehr hohen Preisen Flüssiggas eingekauft, teilweise ja auch die Käufer in anderen Ländern wie Japan oder China überboten. Jetzt sind die Speicher sehr voll und jetzt haben wir so viel Gas eingespart und wir hatten einen sehr, sehr milden Oktober, dass wir das Gas derzeit eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, die Speicher könnten noch weiter gefüllt werden. Trotzdem, wir müssen uns einmal das andere Szenario vorstellen. Was wäre denn, wenn wir dieses Gas nicht gekauft hätten? Es wäre nicht so viel eingespart worden und wir hätten sehr, sehr kalte Wintermonate schon gehabt. Dann würden wir uns jetzt wünschen, wir hätten jeden zusätzlichen Kubikmeter Flüssiggas bestellt.
Trotzdem ja. Sorgt das jetzt ja für die paradoxe Situation. Wir sprechen von einer Gaskrise. Gleichzeitig stauen sich auf dem Meer vor Europa die Tanker, die voll gefüllt sind mit diesem Flüssiggas, aber das nicht in Europa abladen. Wie geht man jetzt damit um? Verzichtet man jetzt notgedrungen auf dieses Gas, weil man einfach keinen Platz mehr hat? Oder kann man die Speicher ausweiten, neue Speicher anlegen?
Ja, die Speicher sind sehr, sehr gut gefüllt. Sie sind bei 100% gefüllt. Es gibt noch leichte Bewegungen, weil abhängig von der Gasqualität oder abhängig von den Speichern, zum Beispiel der große Speicher in Rheden, immer noch ein bisschen eingespeichert werden kann. Trotzdem, aktuell muss man sagen, brauchen wir erstmal kaum mehr Flüssiggas. Und wir kriegen ja auch noch anderes Gas, zum Beispiel aus Norwegen. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Wenn jetzt sehr, sehr kalte Winterwochen kommen oder wenn plötzlich nicht mehr so viel Gas eingespart wird, dann sind wir wieder in einer anderen Situation. Und wir sehen ja auch, diese Mengen an Flüssiggas, die aktuell vor den Küsten Europas warten, die haben ja auch einen leicht beruhigenden Preiseffekt auf die längerfristigen Preise. Natürlich jetzt nicht für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, aber schon für den übernächsten Monat, weil ich ja sehe, die Mengen sind da und dadurch, dass wir gerade viel einsparen, brauche ich sie vielleicht auch in erst etwas Zeit. Und das ist schon ein gutes Signal.
Können Sie das nochmal konkretisieren? Also mit welcher Entwicklung mit Blick auf den Gaspreis rechnen Sie da in der nächsten Zeit?
Ja, die täglichen Bewegungen beim Gaspreis sind natürlich sehr volatil, hängen davon ab, wie sich auch das Wetter entwickelt. Wir stehen ja erst am Anfang des Winters, der sicherlich noch kälter sein wird, als er jetzt im November und im Oktober war. Das heißt, was jetzt wirklich die nächsten 1, 2, 3 Monate passiert, das wird man abwarten müssen. Ein guter Indikator sind die langfristigen Preise, die sogenannten Future-Preise, zum Beispiel für die Jahre 24 und 25. Und da sehen wir leider, dass die Preise deutlich über dem sind, was vor dem Krieg für Gas bezahlt wurde. Und das ist die Frage, die wir uns da sicherlich stellen müssen, ist, wie kommen wir wieder zu wettbewerbsfähigen Preisen, sowohl für die Industrie, aber auch für die Haushalte? Denn teilweise bei den Haushalten sind diese hohen Preise ja auch gar noch nicht unbedingt angekommen.
In Deutschland sollen ja jetzt auch weitere LNG-Terminals entstehen. Da beklagen Klimaschützer, dass da langfristig Infrastruktur für fossile Energie geschaffen wird und damit die Energiewende möglicherweise ausgebremst wird. Letzte Woche bei der Klimakonferenz, da gab es eine Analyse vom Climate Action Tracker. dass gerade weltweit eben viel mehr Infrastruktur für Flüssiggas gebaut wird, als man braucht, und dass man auch das russische Erdgas, was wegfällt, damit um ein Vielfaches überkompensieren würde, wenn das alles so kommt wie geplant, was dann für den Klimaschutz fatal wäre. Also ist man da tatsächlich aus Angst vor einer Gasknappheit jetzt übers Ziel hinausgeschossen und gefährdet damit die Klimaziele?
Ich würde nicht sagen, dass wir über das Ziel hinausgeschossen sind oder hinausschießen werden. Wenn wir mal gucken, was wir jetzt in Deutschland mit diesen Flüssiggasterminals geplant haben, dann würde das etwa reichen, um Ende oder Anfang 2024 zwei Drittel des, was wir bislang aus Russland bekommenen Gases haben, zu ersetzen. Das heißt, es ist noch nicht mal genau das, was wir vorher aus Russland bekommen haben. Und man muss auch sagen, dass die Exportterminals für Flüssiggas in Ländern wie Katar oder den USA in den letzten Jahren zu über 80% ausgelastet waren. Das heißt, wenn Deutschland und Europa jetzt wirklich das russische Gas auch in den nächsten Jahren durch LNG ersetzen wollen, muss auch auf dem Weltmarkt was passieren. Denn sonst kommt es dazu, dass man sich möglicherweise in besonders kalten Wintern wieder mit anderen Ländern in Asien überbieten muss. Und das ist natürlich für uns nicht gut, aber es ist auch für Länder wie Indien oder Bangladesch nicht gut.
Trotzdem wird ja immer argumentiert, dass gerade mit Blick auf den Klimaschutz auch dieses Flüssiggas eigentlich nur eine Brücke sein sollen und dass diese Terminals zukünftig dann für Wasserstoff funktionieren sollen. Aber auch da gab es kürzlich eine Studie vom Fraunhofer Institut, ja, dass man da zumindest ein großes Fragezeichen hintermachen muss, ob das technisch so funktioniert, weil man für Wasserstoff dann auch bestimmte andere Materialien bräuchte. Also besteht dann doch die Gefahr, dass selbst wenn man die jetzt vielleicht für einige Jahre noch braucht, dann da in ein paar Jahren wahnsinnig teure Fehlinvestitionen rumstehen?
So, zum einen können wir jetzt erstmal festhalten, dass wir schon Gas in den nächsten Jahren noch brauchen werden. Das ist in der Industrie der Fall, denn eigentlich waren wir ja gerade dabei, von Kohle und von Öl wegzukommen und auf Gas umzustellen, weil es doch deutlich klimafreundlicher ist. Natürlich hat es weiterhin Emissionen, aber Umstellungen brauchen Zeit und deswegen machen Übergangsenergieträger da schon Sinn. Und auch die Szenarien, die im letzten Jahr zum Beispiel von Agora Energiewende oder von der DENA veröffentlicht wurden, sehen bis 2030 noch eine sehr, sehr hohe Bedeutung von Erdgas. Denn wir wollen ja auch gleichzeitig aus der besonders umweltschädlichen Verstromung von Kohle aussteigen. Trotzdem ist es richtig, man muss natürlich gerade jetzt immer abwägen, wir wollen im Jahr 2045 oder müssen klimaneutral sein. Das heißt, besonders langfristige Verträge für LNG müssen immer die Option haben, auch grüne Energieträger wie grünen Ammoniak oder angesprochen grünen Wasserstoff zu importieren. Dass die Umrüstung nicht immer einfach ist oder dass wir teilweise noch gar nicht wissen, wie viele wir eigentlich auf Wasserstoff umstellen müssen, das ist die andere Sache. Trotzdem macht es schon Sinn, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, denn diese Terminals von vornherein als grüne Terminals mitzuplanen, ist deutlich einfacher und auch günstiger, als das nachträglich umzurüsten.